Was kommt danach? Der Podcast aus der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen. Kommt der Klimaschutz voran? Diese Frage stellt Stefan Walli Helga Gromm-Kolb. Die führende Klimaforscherin beeindruckt durch ihren jahrelangen Einsatz für eine bessere Zukunft im Kontext der Klimakrise, hält zahlreiche Vorträge und war auch in der Politikberatung tätig.
Herzlich willkommen in der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen. Hier in Salzburg. Wir fragen, was kommt danach? Und Sie alle wissen, eines der großen Themen, die unsere Zukunft bestimmen werden, sind die Veränderungen unseres Klimas. Und über diese Veränderungen wollen wir heute mit Helga Gromm-Kolb sprechen, die zu uns nach Salzburg gekommen ist. Helga Gromm-Kolb ist emeritierte Universitätsprofessorin für Meteorologie und Klimatologie an der Universität für Bodenkultur in Wien. Sie ist nicht nur das, sondern seit Jahrzehnten prägt sie die österreichische Debatte über den Klimawandel mit. Sie war eine frühe Warnerin vor dem Klimawandel und legte immer wieder die Daten auf den Tisch, um die sich die politischen Debatten dann zu kreisen begannen. Heute ist sie hier bei uns und wir stellen ihr die Frage, was ist die neueste Entwicklung beim Klimawandel? Und zwar nicht nur anhand der Daten, sondern auch anhand der Debatte und was sich politisch tut, ob wir das im Griff haben, ob es uns gerade völlig entgleitet und wo wir stehen. Herzlich willkommen, sehr geehrte Frau Professor, große Ehre, Sie hier zu haben.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Vielleicht kann man bestimmte Dinge außer Streit stellen, vielleicht war das gar nicht immer so. Sie haben sicher noch Debatten erlebt, wo generell bestritten wurde, dass es einen Klimawandel gibt.
Ja, ich kann mich noch an eine Phase erinnern, wo auch der österreichische Wetterdienst noch von den verrückten Jahren gesprochen hat, so als ob sie sich dann wieder einpendeln würden. Aber es war der Anfang des Klimawandels eindeutig. Und das hat eine Weile gedauert, bis man bereit war, das zu akzeptieren, dass das jetzt nicht ein vorübergehendes Phänomen ist, sondern dass das eine Entwicklung ist, die sich fortsetzen wird, wenn man nichts dagegen tut.
Eine zweite Debatte, die es immer wieder gab und teilweise wahrscheinlich noch gibt, ist die Frage, ob dieser Klimawandel nicht etwas Natürliches ist. Es gibt dann diese richtigen Verweise auf lange historische Perioden, wo es bereits ein sehr anderes Klima gab und damit einhergehend die Kritik, die Debatte würde übertreiben. Klimawandel ist etwas Natürliches und vielleicht gar nicht menschengemacht.
Klimawandel an sich ist etwas Natürliches und es ist richtig, dass das Klima sich immer geändert hat. Die Frage ist ein bisschen, mit welchem Tempo, aber es ist eben auch die Frage, weshalb. Und während die Klimaänderungen bis vor ein paar Jahrzehnten wirklich naturgemacht waren, sind sie jetzt einfach durch den Menschen beeinflusst. Man könnte vielleicht sogar weiter zurückgehen mit dem Anfang der Landwirtschaft, von den Jägern und Sammlern hin zur Landwirtschaft. Da hat sich schon ziemlich viel verändert, auch an der Zusammensetzung der Atmosphäre. Aber so richtig deutlich ist es seit den 1970er Jahren, dass hier der Mensch mit der Verbrennung von fossilen Brennstoffen einfach ganz massiv in die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre eingreift und das zu einer Erwärmung führt.
Die Geschwindigkeit haben Sie ganz am Anfang angesprochen. Können Sie uns das irgendwie illustrieren, was der Unterschied zwischen der Geschwindigkeit einer Klimaerwärmung vor hunderttausenden Jahren und heute ist?
Ja, wir haben also der Übergang von den Warmzeiten zu den Eiszeiten, das hat ein paar zigtausend Jahre gedauert. Und die Erwärmung von den Eiszeiten wieder in die wärmeren Zeiträume hat auch ein paar zehntausend Jahre gedauert. Und wir reden hier von Jahrzehnten. Also das ist eine völlig andere Größenordnung. Nun muss man fairerweise dazu sagen, dass wir natürlich weit zurücklegende Veränderungen nicht in der Auflösung haben, sodass es nicht so ganz leicht ist, auszuschließen, dass es schon einmal schnelle Veränderungen gegeben hat. Aber selbst wenn es die gegeben hat, nützt uns das nichts, weil es damals sicher nicht 8 Milliarden Menschen gegeben hat, die darauf nicht in geeigneter Weise reagieren konnten.
Wenn man mit Skeptikerinnen und Skeptikern diskutiert, gibt es vor allem zwei wichtige Argumente. Die eine ist die Vulkantätigkeit und deren Einfluss. Das kann ja schnell gehen und das Klima verändern. Das andere Argument ist die der Sonnenaktivität. Können Sie zu diesen zwei Argumenten etwas sagen?
Ja, also bei der Vulkantätigkeit muss man sagen, dass wir die Vulkantätigkeit sehr deutlich in den Zeitreihen sehen. Temperaturzeit rein, aber es sind Abkühlungen, weil einfach gleichzeitig mit ja, durchaus Treibhausgasen kommt eben auch sehr viel Aerosole kommen in die Atmosphäre und die schirmen die Sonnenstrahlung ab und das führt also eher zu einer Abkühlung als zu einer Erwärmung. Und was die Sonnenaktivität betrifft, da gab es eine berühmte Abbildung, aus die immer wieder zitiert wird, dass das eben völlig parallel läuft und die Erwärmung sozusagen parallel geht mit einer Veränderung der Sonne. Das Unangenehme ist, dass da ein statistischer Fehler drinnen war und die Autoren das zwar korrigiert haben, weil das zwar eine Weile parallel geht, aber dann deutlich auseinander geht, nur diese Korrektur setzt sich nicht durch. Und statistische Parallelläufe gibt es ja eine ganze Reihe. Man kann, so habe ich mir sagen lassen, ich habe es nicht überprüft, auch die Storchenzahl mit der Geburtenzahl im Burgenland in Zusammenhang bringen. Über bestimmte Zeitperioden läuft das parallel und trotzdem ist vielleicht nicht der kausale Zusammenhang da.
Das wäre natürlich das Schönste, wenn sich herausstellen würde, das Ganze ist ein Irrtum und das ist jetzt beendet, weil es einen spontanen Grund hätte. Aber wahrscheinlich müssen wir uns darauf einstellen, dass die Art, wie wir leben und wir wirtschaften, der Grund sind für eine beschleunigte Klimaerwärmung.
Darauf müssen wir uns einstellen. Aber ich bin nicht so sicher, dass wir froh wären, wenn das wirklich eine Folge von Sonnenaktivität wäre und die Sonnenaktivität weitergeht, weil dann hätten wir überhaupt keine Handhabe in der Hand. Dann könnten wir gar nichts machen. Dann könnten wir das nur verfolgen und versuchen, uns anzupassen. Und so, wo wir selber die Treiber sind oder ganz wesentliche Treiber sind, haben wir eben auch die Möglichkeit, das Geschehen in eine andere Richtung zu lenken und diese Erwärmung zu stoppen.
Zu den Maßnahmen, was wir tun können, kommen wir in einer Sekunde davor noch. Müssen wir denn überhaupt etwas tun als Österreicherinnen und Österreicher? Natürlich wäre das ein äußerst egoistisches Argument, aber wie trifft es uns denn wirklich? Ich habe Ihr Buch gelesen, das die wichtigsten Fakten zusammenfasst, Helga Kromp-Kold und Herbert Vormeier. Plus 2 Grad, darauf kommen wir zu sprechen, warum wir uns die Rettung der Welt für die Rettung der Welt erwärmen sollten. In diesem Buch erwähnen Sie den Riesenbärenklau. Vielleicht das als Einstieg dazu, dass 1,5, 2, 3 Grad durchaus Auswirkungen auf uns in Österreich haben wird.
Ja, wir merken sie jetzt schon, nicht? Also es kommen Pflanzen, es kommen Schädlinge, es kommen Krankheiten zu uns, die wir früher nicht erlebt hatten bei uns. Und wir verlieren aber auch. Wir verlieren Tiere, wir verlieren Pflanzen, weil es ihnen zu warm oder zu trocken wird oder eben im Winter also die Zeitabfolge nicht mehr stimmt. Also die Natur reagiert auf diese Veränderungen und das ist nicht unbedingt zu unserem Vorteil.
Und wer ist dieser Riesenbärenklau?
Das ist eine Pflanze, die eben hereinkommt, weil es wärmer wird und die sehr unangenehm ist. Die sozusagen erstens sich sehr schnell ausbreitet und zweitens für den Menschen ja, giftig ist und ja, also nicht etwas Wünschenswertes.
Freilich nicht das Entscheidende an den Problemen, die auf uns zukommen, aber ein Beispiel für wahrscheinlich viele Veränderungen dieser Art.
Ich meine, eine Veränderung, die auch viele Leute wirklich merken, ist, dass die Ambrosie zu uns kommt und die verursacht Heuschnupfen, also Allergien, zu einer Zeit, wo die meisten anderen Allergene schon wieder am Abflauen sind. Das heißt, die Saison für Allergiker wird immer länger und das ist etwas, was sehr viele Menschen in Österreich merken.
Natürlich das wichtigste Thema, das angesprochen wird, sind Extremwetterereignisse, Niederschlagsmengen, Überschwemmungen. Die Forschung ist hier sicher, dass dies im Zusammenhang mit dem Klimawandel steht?
Da hat es in den letzten Jahren wirklich große Fortschritte gegeben. Und zwar in einer beispielhaften Zusammenarbeit, internationalen Zusammenarbeit und auch transdisziplinären Zusammenarbeit, haben die Kollegen und Kolleginnen Methoden entwickelt, wie man solche Extremereignisse analysieren kann, welcher Anteil von dem Ereignis wirklich aufs Klimawandel zurückzuführen ist oder um wie viel wahrscheinlicher so ein Ereignis geworden ist durch den Klimawandel, um wie viel heftiger die Niederschläge geworden sind. Und das gelingt recht gut. Es gelingt nicht für jedes Ereignis. Das hängt ein bisschen von der Datenlage ab und von der Größenordnung. Also ein ganz kleinräumiges Gewitter, das wird sehr schwer sein, das noch festzustellen. Aber bei zum Beispiel den großen Überschwemmungen 2021 im Ahrtal oder jetzt in Pakistan, die Riesenüberschwemmungen, da gelingt das sehr gut. Und bei der Hitze ist es sowieso relativ naheliegend, dass das mit der Temperaturerhöhung zusammenhängt.
Heute ist der 6. Februar 2023. Eine österreichische Tageszeitung schreibt heute, es hat heute 8 Tote gegeben, bei Lawinenabgängen, dass auch diese Lawinenabgänge im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu verstehen sind. Glauben Sie, dieser Zusammenhang ist beweisbar?
Das ist ein bisschen schwierig. Die Lawinen hängen sehr stark, ob Lawinengefahr beherrscht oder nicht, hängt sehr stark vom Ablauf des Wetters ab. Und da müsste man, glaube ich, sehr vorsichtig sein, das wirklich jetzt mit dem Klimawandel in Zusammenhang zu bringen. Ausgeschlossen ist es nicht. Aber andererseits muss man sagen, es gibt jetzt oft in den niedrigeren Lagen kein Schnee mehr. Also ist dort auch die Lawinengefahr reduziert. Was natürlich schon sein kann, ist, dass der Schnee eher durchfeuchtet wird bis in große Höhen, dass es dann, wenn ein Kälteeinbruch kommt, das dann friert, und wenn es darauf wieder schneit, dann hat man ideale Voraussetzungen für Schneebretter. Also es gibt schon Bedingungen, die vielleicht wahrscheinlicher werden unter dem Klimawandel, aber ich glaube nicht, dass es eine wirklich belastbare Statistik gibt, die irgendwie zeigt, dass Lawinengefahr steigt mit dem Klimawandel.
Mhm. Wahrscheinlich ist es auch sehr sympathisch für die Hörerinnen und Hörer, dass man nicht bei jedem Problem den Klimawandel ins Feld führt. Das unterstützt die Glaubwürdigkeit der anderen Argumente. Aber ich denke mir jetzt, ich bin Österreicher in einer Stadt. Und wir sprachen jetzt vor allem über das Land, über die Natur, die Biodiversität. In den Städten würde es mich kaum treffen.
Das kommt darauf an, ob Sie in einer Luxusvilla mit Garten leben oder ob Sie im dicht verbauten Gebiet einer Stadt leben. Dort wird die Hitze Sie massiv treffen, wenn nicht auch Überschwemmungen. Also auch das kann Salzburg durchaus eine Rolle spielen. Aber die Hitze ist natürlich ein wesentliches Problem in den Städten. Und da geht es eben um die dicht verbauten Gebiete. Und typischerweise sind das eben auch Gebiete, wo die Qualität der Häuser nicht wirklich gut ist. Das heißt, es ist keine vernünftige Wärmedämmung, weder im Winter noch eben im Sommer. Die Menschen, die dort leben, haben sehr oft wenig Möglichkeiten zu fliehen, am Abend noch irgendwo hinauszufahren oder am Wochenende. Häufig arbeiten sie bis spät am Abend. Also für diese Menschen ist die Hitze schon ein ganz, ganz großes Problem. Und natürlich auch für ältere Menschen. Ältere Menschen, die auch nicht mehr so flexibel sind, und vor allem fehlt bei älteren Menschen oft das Durstgefühl, und das heißt, sie dehydrieren, also der Körper braucht Flüssigkeit, meldet das aber nicht, und das führt dann zu Hitzetoten. Und wir haben in Österreich jetzt über mehrere Jahre hinweg mehr Hitzetote als Verkehrstote gehabt. Nur sterben halt die Menschen, die an Hitze zugrunde gehen, sterben still und zu Hause oder in einem Heim oder im Spital, während die Verkehrstoten für alle sichtbar werden.
Mhm. Es gibt eben diese relativ klaren und breit diskutierten Folgen des Klimawandels. Es gibt ein paar überraschende Fälle, die Sie in Ihrem Buch und in Ihrer Forschung auch immer wieder ansprechen. Ein Thema, das aus meiner Sicht weniger besprochen wird, ist zum Beispiel die Problematik der Verkeimung des Wassers. Das ist etwas, an das man nicht sofort denkt, aber auf den zweiten Blick doch ein sehr beeindruckendes Argument ist.
Ja, das ist in mehrfacher Hinsicht, nicht? Das ist also zum Beispiel die berühmte Wiener Wasserqualität, wo das Wasser aus dem Raxgebirge kommt und Schneeberggebirge. Dieses Wasser ist stärker verkeimt, wenn es mit starken Niederschlägen entsteht, sozusagen, wenn es mit starken Niederschlägen kommt. Aber es sind auch die Tatsache, dass bei höheren Temperaturen, wenn das Wasser länger steht, kommt es auch zu Keimbildung. Also Wasserqualität ist ganz stark abhängig von der Temperatur unter der Heftigkeit der Niederschläge, bei denen es gesammelt wird, entsteht.
Sie haben vorher Hoffnung gemacht, als wir über die Auswirkung der Sonne auf unser Klima gesprochen haben, mit dem Hinweis, wir können noch etwas tun. Nun gibt es verschiedene Vorschläge, was man tun kann gegen diesen, soweit dann der Konsens, menschenverursachten Klimawandel. Und es gibt viele Menschen, die plädieren vor allem für technische Lösungen des Problems. Wie schätzen Sie das Potenzial ein, das wir durch technologische Innovation und industrielle Produktion von Maßnahmen oder großen Umbauten die Problematik in den Griff bekommen?
Ich muss mal unterscheiden, wir haben zwei Probleme. Das eine ist, dass wir uns anpassen müssen an die Veränderungen. Und da ist ja bis zu einem gewissen Grad Hochwasserschutz, aber im Grunde genommen ist da mit der Technologie nicht viel zu machen. Und der zweite Bereich ist der Bereich, dass wir mindern müssen, dass wir die Treibhausgasemissionen mindern müssen. Und da haben wir einfach schon so lange gewartet, dass wir jetzt im Grunde genommen nicht einmal ein ganzes Jahrzehnt haben, innerhalb dessen wir Maßnahmen setzen müssen, die die Emissionen auf die Hälfte herunterdrücken. Und innerhalb eines Jahrzehnts kann man keine neuen Technologien erfinden. Das heißt, erfinden kann man sie schon, aber sie werden nicht greifen. Das heißt, wir müssen diesen ersten wesentlichen Schritt einmal auf die Hälfte herunterzukommen, den müssen wir mit bestehenden Technologien machen. Da nützen uns keine kleinen Reaktoren, die jetzt so hoch im Kurs stehen, selbst wenn man alle anderen Probleme ausschaltet, sie werden einfach nicht rechtzeitig fertig. Von der Fusion brauchen wir überhaupt nicht reden. Aber das gilt auch fürs Fracking, mit dem wir vielleicht Gas aus der Erde holen können, das im Übrigen dann wieder fossil ist, also auch nicht wirklich weiterhilft. Also viele, oder auch die Carbon Capture and Storage, dass wir das aus der Luft herausholen und irgendwo unterirdisch speichern, das sind alles Sachen, die langfristig vielleicht Bedeutung bekommen, aber sie sind eigentlich überflüssig, weil es so viel einfachere Lösungen gibt, die nicht nur das Klimaproblem, sondern sehr viele andere Probleme auch gleichzeitig lösen. Und das tun alle diese technologischen Utopien nicht.
Wir hatten hier in der Robert-Jung-Bibliothek eine sehr intensive Diskussion über E-Mobilität. Das wäre ein Beitrag, den jede Einzelne leisten könnte. Gleichzeitig würde es einen Großteil des Kapitals verbrauchen, den jeder Einzelne zur Verfügung hätte. Und bei dieser Debatte überwogen die Mehrzahl der Menschen, die dem skeptisch gegenüberstanden. Wie stehen Sie zur E-Mobilität?
Mit Recht. Wir brauchen eine Mobilitätswende, und zwar eine richtige Kehrtwende. Aber nicht hin, dass jeder sich ein E-Auto kauft, sondern dass wir umsteigen auf zu Fuß gehen, Radfahren, öffentlichen Verkehr verwenden. Und wenn wir ein individuelles Fahrzeug brauchen, dann sollten wir das gemeinsam mit anderen nutzen. Das heißt, nicht mehr jeder sein Auto haben, sondern Carsharing. Ob das jetzt von der Gemeinde zur Verfügung gestellt wird oder von Firmen, das ist völlig egal. Aber natürlich dann schon E-betrieben, also schon mit erneuerbaren Energien betrieben. Aber die Berechnungen sagen, dass wir uns 70% der Fahrzeuge ersparen könnten. Und was das an Ressourceneinsparung und Energieeinsparung bedeutet, das kann man sich vorstellen. Also das ist wirklich gewaltig. Das heißt, wir brauchen eine Veränderung in der Mobilität, aber nicht einfach einen Umstieg im Antriebssystem, sondern wirklich ein anderes Mobilitätsverhalten. Und gerade die Corona-Krise hat uns ja auch gezeigt, nicht alles, was wir vorher geglaubt haben, dass wir machen müssen an Bewegungen, ist wirklich notwendig. Man kann auch bezüglich der Anzahl der Fahrten durchaus sparen.
Kommen wir jetzt direkt ins Jetzt, in die letzten 12 Monate. Die letzten 12 Monate waren weltpolitisch überschattet vom Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Gleichzeitig gab es eine Vielzahl von Maßnahmen von Staaten, die zumindest versprochen wurden, um den Klimawandel zu bekämpfen. Wie haben Sie die vergangenen 12 Monate erlebt? Glauben Sie, es hat hier Rückschläge gegeben, es hat hinter den Kulissen Fortschritte gegeben, oder torkeln wir auf ein Scheitern hin?
Ich glaube, das ist noch unentschieden. Ich glaube, die Antwort liegt noch nicht da. Es hat natürlich eine starke Bewegung in Richtung Erneuerbare gegeben, vor allem auf der individuellen Ebene. Sehr viele Menschen versuchen jetzt Photovoltaik, Wärmepumpen und so weiter im eigenen Bereich einzusetzen, wo wir jetzt in Engpässe hineinlaufen, weil wir halt nicht vorgesorgt haben vernünftig. Aber gleichzeitig sind auch alle die Kräfte, die vorher verhindert haben, dass was weitergeht, sind natürlich alle noch da und versuchen jetzt eben sehr stark die rückwärtsgewandten Lösungen zu pushen. Und wir sehen ja, wir werden wieder auf Erdgas zurückgreifen, wir versuchen wieder Öl zu kriegen, wir nehmen Kraftwerke wieder in Betrieb, die eigentlich schon außer Betrieb waren. Also es geht beides, wir beobachten beides. Wenn wir Glück haben, dann sind diese rückwärtsgewandten wirklich nur zeitlich befristet, um uns über die nächsten 2 Winter zu bringen. Wenn wir Pech haben, ist das wirklich der Rückschlag, der es dann verhindern wird, dass wir rechtzeitig das Problem lösen. Aber man darf nicht übersehen, dass Klimapolitik, Nachhaltigkeit nur im Zusammenhang mit Frieden zu sehen ist. Solange wir uns konzentrieren auf Krieg und solange wir darüber reden, welche Waffen liefern wir wann, wo, sondern und nicht darauf, wie können wir zu einem Frieden kommen. Und da wäre Österreich gerade gefragt, als ein Land, das doch in vielen Fällen Frieden vermittelt hat, Das ist eine ganz wichtige und herausragende Frage. Und die überschattet sozusagen alles andere. Natürlich laufen die Sachen parallel, aber wir können nicht hoffen, dass wir auf internationaler Ebene weiterkommen mit der Klimapolitik, wenn man kein Vertrauen zueinander hat. Wir brauchen das globale Vertrauen und wir brauchen daher auch Frieden.
Herzlichen Dank, Professor Helga Kromp-Kolb, die heute bei uns in der Robert-Jung-Bibliothek jetzt noch mit 60 Personen vor Ort und mehreren hundert online diskutieren wird zu dem, wie sich der Klimawandel in den letzten 12 Monaten und die Qualität des Klimaschutzes verändert hat. Frau Professor, herzlichen Dank fürs Hiersein.
Ich danke ebenfalls.
Ihnen einen schönen Tag.